Docs Ruhr.
Der Festival-Podcast.
Herzlich willkommen zum Docs Ruhr Festival-Podcast. Mein Name ist Bernd Saarling und ich bin heute verabredet mit der Regisseurin und Autorin Julia Thomé. Julia, vielen Dank, dass du heute die Zeit für ein Werkstattgespräch gefunden hast.
Danke für die Einladung.
Du bist quasi über Nacht bekannt geworden in den Kinderfilmkreisen im Jahr 2017 oder 2016 mit dem Film Königin von Niendorf. Der Film war deswegen unbekannt oder wir hatten die alle nicht auf dem Schirm, weil du nicht diesen klassischen Weg über die Förderung gegangen bist. Das heißt, er tauchte auch nicht in Publikationen der Förderung auf. Ihr habt damals private Gelder gesammelt, eingeworben, hattet am Ende, glaube ich, 15.000 Euro, zumindest steht das auf eurer Webseite, und habt damit einen abendfüllenden Spielfilm mit Kindern in den Hauptrollen gedreht. Das war bemerkenswert, nicht nur von der Produktionsweise, sondern auch von der Authentizität, mit denen die Kinder gespielt haben. Ganz besonders ist mir deine Hauptdarstellerin in Erinnerung geblieben. Die war einfach großartig. Und du hast danach Angebote bekommen. Du hast beim Fernsehen arbeiten können im Jugendbereich. Du hast, glaube ich, Serie mitgedreht.
Genau.
Du hast das Angebot bekommen, Regie zu führen bei der Realverfilmung von Laura's Stern. Das dürfte das Kontrastprogramm zu eurer Arbeitsweise bei Königin von Niendorf gewesen sein. Ein Budget von mehreren Millionen Euro, großes Team, viel, viel Spezialeffekte und dann natürlich auch eine große Erwartungshaltung an die Ergebnisse, an die Zuschauerzahlen später.
Oh ja.
Du hattest mir aber schon 2017 erzählt, dass du einen Dokumentarfilm mit Jugendlichen drehen willst und dass du einreichen möchtest beim Kuratorium Junger Deutscher Film für eine Treatmentförderung. Kannst du dich noch erinnern, was da drin stand?
Oh, in der Treatmentförderung? Ja, das ist total spannend. Ich kann mich tatsächlich sehr gut erinnern, weil es ganz lustig. Wir haben ein Exposé geschrieben, was wir dann zwischenzeitlich wieder so ein bisschen aus den Augen verloren hatten und wir haben das ziemlich verändert und erst im Laufe des Drehprozesses sind wir wieder zurück zum alten ursprünglichen Konzept. Deswegen weiß ich noch ziemlich genau, was in der allerersten Idee, also es war so ein dreiseitiges Exposé, was da drin stand, weil wir tatsächlich am Ende dabei gelandet sind, also bei diesem Konzept über Umwege.
Und was stand drin?
Naja, da stand drin, also wir wollen einen Dokumentarfilm machen über die Beziehung zwischen einem Fan und einem Idol im Jugendalter und ja, da stand einiges drin, aber das war so, glaube ich, das Kernkonzept, was uns damals total interessiert hat. Irgendwie, wie wachsen heutzutage junge Mädchen, vor allem Mädchen, auf in einer von Social Media geprägten Welt? Und da wollten wir uns so ein bisschen die beiden Seiten anschauen und ja, und auch die Beziehung irgendwie anschauen.
Und wie habt ihr das Geld dann ausgegeben?
Damals, also da haben wir erstmal die Treatmentförderung bekommen, das waren 8.000 Euro und mit der Treatmentführung haben wir natürlich das Treatment geschrieben und sind auf Recherchereise gegangen in die USA, weil wir dort ganz viele junge Social-Media-Berühmtheiten quasi kennengelernt haben. In Deutschland ist das zwar auch, ja, es existiert, aber in den USA ist es viel weiter verbreitet und auch viel selbstverständlicher, dass man auch einfach ja, im Internet berühmt werden kann und damit Geld verdienen kann und sich darstellen darf quasi. Und genau, dann haben wir ganz viele junge Menschen getroffen und haben die kennengelernt und Probedrehs gemacht und geguckt, ob wir, ja, was die für Geschichten so mitbringen. Und dann haben wir uns für Whitney Bjerken aus Georgia entschieden, genau.
Es stand also von Anfang an fest, dass eine Protagonistin in den Staaten sein wird.
Ja, das hat sich so ergeben. Es stand nicht von Anfang an fest, aber es war so ein bisschen, das Phänomen ist einfach für mich ein sehr amerikanisches Phänomen oder für uns AutorInnen. Und deswegen war es schon so, dass wir den Blick immer in die USA so gerichtet haben, einfach bei der Recherche, bei der allerersten Recherche im Internet. Da habe ich einfach alle möglichen Kanäle, YouTube-Kanäle durchgeschaut. Da war einfach schon klar, dass dass in den USA einfach es viel mehr Leute gibt, die das machen. Und deswegen war da einfach die Auswahl größer quasi, ne? Und wir haben auch auf Deutsche geschaut, aber in den USA haben wir mehr gefunden, die uns irgendwie direkt interessiert haben.
Was waren dann die Kriterien für die Entscheidung?
Ich glaube, am Ende ist es dann so eine ganz krasse Bauchentscheidung irgendwie. Aber klar, es gab so ein paar Kriterien. Wir wollten eine Protagonistin, also jetzt auf der Idol-Seite quasi, wollten wir eine Protagonistin haben, die ja noch eine Entwicklung vor sich hat, damit wir das natürlich im Film begleiten können und mit ihr erleben können. Und ja, das war eigentlich so das Hauptkriterium irgendwie. So, ist da noch was? Kommt da was? Ist es spannend, irgendwie ihr zuzugucken in ihrem Alltag und wie sie erwachsen wird? Und das war bei Whitney von Anfang an, war das klar, sie hat nicht nur damals als Kind hatte sie einfach eine wahnsinnig mitreißende Persönlichkeit und war so eine, ja, faszinierende Person einfach, aber so eine sehr positive, fröhliches Mädchen. Aber es war auch immer klar, da schlummert noch irgendeine andere Seite so in ihr. Und das hat man so gesehen, fand ich zumindest, an ihren Songs. Sie hat nämlich selber nicht nur geturnt, dadurch ist sie auch bekannt geworden auf YouTube, sondern sie hat auch Songs geschrieben selber. Und ich fand schon immer in diesen Songs, da steckten so Gedanken und Gefühle drin, die sie selber noch gar nicht in Interviews zum Beispiel ausgesprochen hat. Aber wo man gemerkt hat, da ist noch irgendeine andere Seite. Und das hat sich dann über die Jahre auch tatsächlich realisiert irgendwie. Also, dass sie da einfach auch so Kämpfe hat, die sie durchleben muss irgendwie. Ja.
Und was habt ihr dann gemacht? Habt ihr einfach sie angeschrieben und gesagt, hast nicht Lust, einen Dokumentarfilm zu machen?
Ja, ungefähr so. Also, ihren Vater haben wir angeschrieben. Und der hat dann auch die Kommunikation so für sie übernommen, was auch ganz gut ist, weil sie ja noch so klein war. Und später, das war auch wie mit dem Fan dann später in Deutschland, hat sich das verändert, als sie dann älter wurden, die Mädchen. Aber am Anfang habe ich mit den Eltern geredet und dann haben wir einfach per Skype einen Termin ausgemacht und die waren auch ganz neugierig und haben uns einfach unterhalten über das Projekt. Damals wussten wir auch noch nicht 100%, in welche Richtung das geht. Also wir hatten zwar diese erste Idee mit dem Fan und Idol, aber wir haben es dann irgendwie zwischenzeitlich auch verändert und dachten, wir wollen nur Influencerinnen porträtieren, verschiedene. Und deswegen, das haben wir denen dann so vorgeschlagen und dann später im Verlauf haben wir dann gesagt, nee, wir haben uns doch anders entschieden. Genau, ja.
Also ihr hattet am Anfang doch mehr.
Genau, wir haben angefangen mit 4 Mädchen zu drehen und haben uns dann erst im Verlauf entschieden, dass wir uns doch wieder dem ursprünglichen Konzept irgendwie widmen und wieder diese Fan-Idol-Beziehung in den Mittelpunkt rücken irgendwie.
Wie alt waren die jungen Damen, als ihr angefangen habt zu drehen?
Whitney war 13 und Yara war 14.
Das heißt, die Langzeitdokumentation ging dann über 3-4 Jahre?
Ja, so 3 Jahre. Also auch ein bisschen unterschiedlich. Mit Yara haben wir ein bisschen später angefangen. Aber bei Whitney haben wir tatsächlich ja so 2,5 Jahre. Also eigentlich gar nicht so lang, aber ich finde, gerade in so einem jungen Alter und zwischen 13 und 16 passiert einfach irre viel. Und gerade auch bei einer Leistungsturnerin passiert da einfach irre viel in diesem Alter. Deswegen fühlt sich das sehr an wie eine Langzeitbeobachtung. Im Erwachsenenalter würde man es wahrscheinlich gar nicht so nennen.
Und wie habt ihr die andere Seite dann gefunden? Die Yara.
Genau, die Yara haben wir gefunden, indem ich halt erstmal alle Fanpages auf Instagram von Whitney durchgeschaut habe. Und da gibt es einige. Und dann habe ich auch explizit nach Menschen aus Deutschland geschaut, weil irgendwie dachte ich, das könnte ja auch passen. Wir sind schließlich aus Deutschland selber. Und ich kenne das auch aus meiner eigenen Jugend, dass man eben auch oft den Blick auf Amerika richtet, was so Idole angeht. Und deswegen dachte ich eigentlich, ja, oder wir dachten zusammen, es war ja so ein Dreierteam quasi, und wir dachten schon, das könnte gut passen. Also wir haben aber trotzdem unseren Blick in alle möglichen Richtungen ausgeweitet. Und dann haben wir ich habe die einfach angeschrieben und versucht so seriös wie möglich zu klingen, weil es natürlich komisch, wenn man übers Internet angeschrieben wird, so junge Mädchen, mit der Frage, ob sie in einem Film mitmachen wollen. Und dann habe ich, ich habe einfach direkt gesagt, bitte besprecht diese Nachricht mit euren Eltern. Und wenn ihr Interesse habt, mehr über das Projekt zu erfahren und eure Rolle, dann ruft mich gerne an oder schreibt mir eine E-Mail. Hier sind meine Kontaktdaten, damit ganz klar ist, das muss jetzt sofort an die Eltern gehen. Aber die Eltern konnte ich ja nicht als erstes kontaktieren, weil ich nur diese Accounts von den Mädchen hatte. Und das hat auch tatsächlich gut geklappt eigentlich in der Regel. Manche haben auch nicht geantwortet. Manche dachten erst, das ist fake. Und Yara hat mir dann selber später erzählt, sie dachte auch erst, okay, das ist jetzt hier irgendwie so ein Fake. Das kann nicht echt sein. Und dann hat ihr Vater aber mich gegoogelt und hat gesagt, nö, die gibt's wirklich. Das ist eine Regisseurin. Also es hat geholfen, dass ich vorher schon mal was gemacht hatte und nicht einfach irgendwer war aus dem Internet. Genau, und dann haben wir auch da wieder Skype-Gespräche erst geführt. Naja, erst Telefonate, dann ein Skype-Gespräch. Und dann auch Probedrehs, weil einfach diese intensive Zeit mit denen, das muss gut überlegt sein und das müssen die sich überlegen, das müssen wir uns überlegen. Und ich glaube, mit so einem Probedreh kommt man am besten, bekommt man am besten so eine Idee davon, wie das dann am Ende wird. Auch wenn es dann am Ende natürlich immer nochmal ganz anders ist, man es nie vorher weiß, wie es wirklich wird, aber das war eine ganz gute Annäherung. Und bei Yara war es direkt so, ich fand ihren Account faszinierend. Die hat so einen Zwillings-Account gemacht, wo sie Whitney immer so mit ihrem Bildbearbeitungsprogramm verdoppelt hat und sich vorgestellt hat, dass sie einen Zwilling hat. Und das fand ich irgendwie schon eine witzige Idee einfach. Und das hat sich auch ein bisschen abgehoben von den anderen Accounts. Und ja.
Das Konzept, ich habe hier den YouTube-Star, die unglaublich charismatisch ist, die Turnerin ist, die Musik selber macht. Und dann habe ich auf der anderen Seite ihren Fan, die quasi, ich sag mal, auf der Couch liegt und guckt und sie kopiert und so. Hattet ihr nicht Sorgen, dass da ein Ungleichgewicht entsteht und dass die Yara vielleicht vom Gefühl her hinten runterrutscht?
Ja, klar, die Sorge hatten wir auf jeden Fall am Anfang, weil es natürlich, ja, wie soll man da mithalten, ne? Also Whitney macht ja wirklich so viel in ihrem Leben. Allein der Leistungssport des Turnen ist einfach, allein das Training, was sie da täglich macht, ist super faszinierend und spannend und aufregend und auf einem sehr hohen Level auch, ne? Und das erzählt schon eine Geschichte irgendwie, wie sie da versucht, ja, besser zu werden und ihre Ziele zu erreichen. Und dann noch die Musik. Also da ist einfach super viel bei Whitney. Und natürlich ist bei der Fanrolle per se, ist es alles ein bisschen passiver. Also das sollte ja auch so sein, ne? Wir wollten ja nicht zwei ähnliche Personen zeigen, sondern schon auch unterschiedliche. Aber das war halt die große Herausforderung, einfach zu gucken, ja, wie können wir das irgendwie, das Wesen quasi von Yara jetzt in dem Fall, auf die Leinwand bringen, wenn sich das eigentlich gar nicht so aufdrängt wie bei Whitney. Es ist alles mehr so im Inneren und im nicht ganz so laut einfach, ne? Und man hat ja selten so wirklich eher zurückgezogene, introvertierte Protagonistinnen. Das ist jetzt nicht so typisch, finde ich. Und deswegen, das war schon eine echt große Herausforderung. Da mussten wir uns auch gerade im Schnitt dann auch viel stellen. Und dann haben wir auch irgendwann entschieden, Yara braucht einfach mehr Zeit auch noch für den, um sich im Film so zu entfalten quasi. Und das kann man nicht einfach so, wir gehen dahin, wir drehen und dann ist die Geschichte fertig oder so. Das ist alles ein bisschen, ist ein längerer Prozess einfach. Und da haben wir uns dann auch die Zeit dafür genommen und auch dann mal ein Dreivierteljahr gar nicht gedreht und erstmal ein bisschen sie leben lassen auch irgendwie und ohne die Kamera aufwachsen lassen. Und dann haben wir immer zwischendurch wieder telefoniert und ich habe gefragt, was sie so gerade macht, wie es ihr geht. Und irgendwann war dann klar, okay, da ist gerade so eine Veränderung auch in ihr und jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um wieder einzusteigen mit dem Dreh. Und dann haben wir relativ hochfrequentiert quasi immer wieder mit ihr gedreht und dann wurde es halt auch total intensiv und dann hatten wir das Glück, einfach so einen ganz tollen Einblick in ihr Innenleben zu bekommen. Und ja, ich finde jetzt am Ende einfach, sie ist ein echt toller, faszinierender Mensch und ich hoffe, dass das rüberkommt auf der Leinwand. Aber bisher ist es auch so, dass die Kinder und Jugendlichen, die ihn gesehen haben, sich total mit ihr identifizieren können. Und auch, hat uns total überrascht, dass einfach super viele Fragen beim Publikum später an Yara gingen, ne? Also die haben dann eine ganz große Verbindung zu ihr aufgebaut. Und das war so unser großer Wunsch, aber auch am Anfang eine große Herausforderung.
Bei Yara nach Norddeutschland zu fahren in einer Langzeitdokumentation, wenn es gerade spannend ist, ist ja machbar. In die Staaten zu kommen, dürfte nicht ganz so einfach sein mit dem Arbeitsvisum. Dann kam sicherlich noch Corona bei euch dazu. Wie hat denn das geklappt?
Ja, das war wirklich echt eine ziemliche psychische Belastung, würde ich mal so ganz klar benennen. Also wir haben, am Anfang war alles noch relativ einfach. Da sind wir einfach hin, haben die getroffen. Und dann genau, dann mussten wir das Journalistenvisum beantragen. Das waren auch noch Prozesse, die man so kennt, die irgendwie okay sind, die schon irgendwie gehen. Aber, und dann haben wir auch noch einen guten Dreh gehabt, 2019. Und dann, als wir 2020 endlich voll finanziert waren und unseren großen Drehblock machen wollten mit ihr, kam Corona und damit auch das Reiseverbot, auch für Journalisten und Journalistinnen. Und also wir hatten ja so ein Journalistenvisum auch für Filmteams quasi. Und das war schon echt heftig, weil wir auch irgendwie sehen konnten, dass Whitney vor unseren Augen erwachsen wird. Also gerade in 2020, auch mit der großen Pause, Trainingspause, hat sich bei ihr super viel verändert, super viel passiert und wir konnten nicht dabei sein. Das war schrecklich. Also man hat so gesehen, oh Gott, das ist so schlimm. Wir wollen das alles erzählen und es passiert gerade so viel, wir dürfen nicht hin. Und es war tatsächlich einfach nicht möglich. Ne? Wir konnten nicht einreisen, es war einfach verboten. Dann haben wir noch tatsächlich ein kleines Mini-Team in den USA gefunden und die hatten noch irgendwie ein, zwei Drehtage mit ihr. Das hat aber jetzt nicht, ist am Ende auch nicht im Film gelandet, weil es dann doch einfach was anderes ist. Also die haben tolle Arbeit gemacht, aber es ist dann doch irgendwie ein persönlicher Blick irgendwie von uns dreien und eine besondere Verbindung auch irgendwie. Also es war jetzt nicht so einfach, das so aufzufangen mit einem anderen Team, auch für Whitney, die kannte die ja gar nicht und so. Und irgendwann haben wir dann den Tipp bekommen, dass es doch so eine Ausnahmeregelung gibt, dieses NIE, eine National Interest Exception. Und da muss man beweisen, also vor der amerikanischen Botschaft, dass man von nationalem Interesse irgendwas da machen muss, was natürlich ein großes Wort ist, aber im Endeffekt muss man einfach gut argumentieren, man muss jetzt in die USA. Und das haben wir irgendwie geschafft, dass wir das überzeugen konnten, dass es jetzt sein muss, dass es wichtig ist. Und dann haben wir dieses NIE bekommen, NIE heißt es genau, und durften dann innerhalb der nächsten, ich glaube, das war so eine Frist von so 30 Tagen, also dann mussten wir auch sofort reisen. Wir haben diese Benachrichtigung bekommen und dann mussten wir auch die Sachen packen und die ganzen, also man muss ja dann auch immer die ganzen Zollsachen machen. Also es war wirklich ein riesen Heckmeck und ein Aufwand. Und dann durften wir natürlich auch nicht Corona bekommen, weil mit einem positiven Test hätten wir auch nicht reisen dürfen. Also es war wirklich ziemlich belastend, aber wir waren dann schließlich da und nach wunderbaren fünf Drehtagen war dann Whitney plötzlich positiv, wir waren positiv, der Vater war positiv und dann war schon von unseren 4 Wochen, die wir da endlich da sein konnten, waren schon wieder 2 Wochen weg. Also das war auch wirklich ziemlich schlimm für uns alle und damals gab es noch auch keine Impfungen und es war alles ziemlich am Anfang noch und genau, da haben wir wieder viel Drehzeit verloren, aber zum Glück hatten wir einfach echt eine schöne Restwoche dann. Wir hatten dann noch eine Woche, um quasi den Film fertig zu drehen mit ihr. Es war natürlich immenser Druck irgendwie. Also das ist auch die Seite daran, die ich einfach nicht mag in der Arbeit beim Dokumentarfilm, wenn man plötzlich so einen krassen Druck hat, jetzt auch irgendwie alles rauszuholen und in den Gesprächen auch wirklich tief zu gehen. Und manchmal brauchen Dinge ja Zeit und die hat man dann in dem Moment nicht. Also ich wusste, wir dürfen auch dann nicht mehr zurück. Also das ist dann kein Budget mehr da, um dann nochmal zu drehen. Und deswegen war klar, wir müssen in dieser Woche alles kriegen, um diese Geschichte zu erzählen. Und das ist manchmal so ein bisschen herzzerreißend, wenn ich dann auch merke, vielleicht bräuchte Whitney ein bisschen mehr Zeit oder so. Oder ich will ihr einfach mehr Raum geben und vielleicht nur 1 Stunde drehen am Tag und nicht 3 oder so. Und das geht dann in so einem Momenten oft nicht. Und da muss man halt schon immer entscheiden, ja, wie sehr reizt sich das aus und wie sehr schütze ich auch dann die Protagonistinnen. Und das fand ich schon eine Herausforderung. Aber Whitney war einfach unglaublich toll und hat uns wirklich sehr, sehr viel, sich sehr geöffnet, sehr viel gegeben. Und das haben wir dann wunderbar noch zusammen geschafft. Aber es war eine echt große Herausforderung, ja.
Na, ihr hattet sicherlich auch den großen Vorteil, den man ja dann hat bei Langzeitdokumentationen, dass ihr euch so lange kennt und auch so anders vertraut.
Das stimmt, aber es war halt bei Whitney echt ein bisschen anders, weil wir eine Pause hatten von 2 Jahren. Und 2 Jahre im Teenageralter ist ja ein ganzes Leben quasi, ne? Also deswegen, und zwischendurch, dadurch, dass ich mit dem Vater viel so die Termine gemacht habe, klar, wir haben geskypt zwischendurch und das auch aufgenommen für ne, Voice-Overs, für eventuelle Voice-Overs. Und einfach, um dran zu bleiben. Aber das ist nicht das Gleiche irgendwie. Also da zu sein, ist schon nochmal was anderes. Deswegen, es war schon echt nicht einfach, weil wir einfach diesen Corona-Kontaktabbruch einfach zwischendurch hatten. Und deswegen erstmal neu wieder den Kontakt aufnehmen mussten. Und nach ein paar Tagen war sie halt dann krank und wir mussten wieder Kontakt abbrechen. Also ja, ich bin wirklich glücklich, dass wir das mit Whitney gemacht haben und nicht mit irgendjemand anderem, weil sie hat trotzdem irgendwie, ja, irgendwie uns vertraut und ja, irgendwie hat es ja dann doch geklappt. Also manchmal ist auch einfach Glück.
Und sie ist Härten gewöhnt.
Ja, genau, sie ist Härten gewöhnt, ja, durch das Training auch und so. Ja.
Es lag nahe, dass ihr Material von Whitney selbst nehmt, von ihren YouTube-Videos. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr euch da mit der Familie verständigt? Hattet ihr freie Wahl? Wollten die Geld dafür? Wie ist das gelaufen?
Da hatten wir freie Wahl. Also der Vater ist, kümmert sich um Whitneys YouTube-Kanal und schneidet auch die Videos bisher. Das hat sich dann auch verändert. Dann hat Whitney das selber übernommen. Aber ja, die waren da total offen und haben uns einfach alles zur Verfügung gestellt. Und auch, sie hätten auch noch die ganzen Sachen, die nicht auf YouTube gelandet sind, uns zur Verfügung gestellt. Aber das wäre dann wirklich zu viel einfach Material für uns gewesen. Und das war auch gar nicht so unser Ansatz, weil wir wollten ja schon auch explizit die Sachen zeigen, die auch die Öffentlichkeit quasi sehen kann. Und wir sind so vorgegangen, dass ich einfach das gesamte YouTube-Material gesichtet habe, wahrscheinlich wirklich mehrere hundert Stunden. Ich habe es nicht gezählt, aber das mussten wir jetzt auch aufteilen zwischen mir und Yamin, dem Editor, weil das sonst nicht zu leisten wäre quasi. Und genau, ich habe einfach alles gesichtet, markiert, was interessant ist. Und das hat sich ja dann auch immer wieder verändert. Also woher weiß man, was interessant sein könnte? Also mitten im Schnittprozess. Wir haben ja auch schon während dem Dreh geschnitten. Und deswegen mussten wir viele Sachen auch immer wieder sichten natürlich. Und irgendwann war klar, was sind die Themen und welche Ausschnitte aus dem YouTube-Material könnten dazu irgendwie passen oder könnten noch dem was irgendwie hinzufügen. So.
Ihr fangt damit an, dass sie ganz aufgeregt ist, wann sie die 1 Million Klicks erhält.
Million Follower sogar.
War das eure Aufnahme?
Nee, das war vom YouTube-Material tatsächlich. Das fanden wir so irre, dieses Video, wo sie die ganze Zeit drauf wartet, wann dann endlich der 1 millionste Zuschauer, also Abonnent quasi kommt. Und ja, damit wollten wir dann den Film quasi beginnen. Und weil es auch eine schöne Überleitung ist zu Yara, weil sie das dann sehen kann und zum Titel, der dann auch irgendwie Sinn ergibt.
Dann kommt bald ein anderes Highlight ihrer YouTube-Karriere, wo sie dann irgendwie 20 Millionen Klicks hatte, wo sie in der Badewanne, diese Ice-Challenge in der Badewanne, die sitzt da in der Badewanne, man sieht die Ice-Cubes drin rumliegen und der Vater sagt ja irgendwie noch, wie lange sie noch aushalten muss. Das habt ihr dann genommen und der Vater sagt danach auch, auf einmal haben wir Geld verdient und das spielte für uns eine zunehmend große Rolle, um auch ihren Sport zu finanzieren. Das gibt dem ja auch eine sehr kommerzielle Komponente und auch noch eine andere Komponente. Da sitzt ein Vater und seine Tochter sitzt da in der Eiswanne und hält so lange aus, bis sie möglicherweise eine Blasenentzündung hat. Ich sage das jetzt mal so. Wolltet ihr diese Ambivalenz mit drin haben oder war das für euch überhaupt kein Problem, dass das irgendwie auch anders rüberkommen kann?
Nee, uns war das sehr bewusst, dass es da so eine Ambivalenz drin gibt in dem Video und das wollten wir schon auch drin haben, weil die ist da und das ist auch für, also ich muss so anfangen, also es ist ja immer so, dass in so Familiengeschichten und generell in Dokumentarfilmen es Dinge gibt, die man jetzt nicht zeigen kann, ne? Und wir haben halt versucht, oder auch Konflikte gibt, die man vielleicht nicht zeigen will und wir haben eben versucht, so den schmalen Grat zu finden zwischen, ja, also wir wollten quasi das Leben von Whitney und das Aufwachsen so authentisch wie möglich zeigen, ohne irgendjemanden dabei zu verletzen oder in Schwierigkeiten zu bringen quasi und auch niemanden schlecht zu machen, weil das ist irgendwie nicht unsere Aufgabe. Und natürlich könnte man jetzt sagen, und vor allem aus einer deutschen Perspektive, ja, wieso macht der Vater das, ne? Das ist gerade in Deutschland viel mehr, glaube ich, so die typische Reaktion als jetzt in Amerika zum Beispiel. Aber das war einfach nicht unser Anliegen und wir hätten das machen können, aber vielleicht hätte Whitney das dann auch gar nicht gewollt, das weiß ich nicht, wir haben es gar nicht versucht. Aber sie hatte ja auch die Möglichkeit, den Film zu sehen und zu sagen, ob sie damit gut leben kann, ob sie sich da drin wiederfindet. So. Und das ist mir einfach auch extrem wichtig gewesen, dass sich beide Mädchen daran gut wiederfinden können und sich und uns auch gerne teilen so mit der Welt. Und deswegen, aber eigentlich der Hauptgrund ist, wir wollten alle Konflikte, die so da sind, erzählen, aber niemanden irgendwie in die Pfanne dabei hauen. Und deswegen haben wir dann uns für so ein Video zum Beispiel entschieden, wo man schon merkt, okay, da gibt es auch so eine Dringlichkeit, was so die finanzielle Seite angeht. Aber ja, es es gibt auch eine andere Seite und die Seite ist natürlich auch viel, also es gibt auch diese naivere, es macht Spaß und warum nicht Seite, ne? Also warum sollten wir es nicht teilen, wenn es doch irgendwie Leuten Spaß macht zuzugucken und Whitney macht Spaß, die Videos aufzunehmen und so, genau.
Die Väter spielen bei euch durchaus eine große Rolle. Sie haben viel Raum, besonders natürlich der Vater von Whitney, der sich ja rührend eigentlich um seine Tochter kümmert, indem er diese ganzen YouTube-Sachen, mit denen dann auch ihr Sport mitfinanziert wird, schneidet, dreht, sie berät. Sie haben sehr unterschiedliche Meinungen. Das finde ich auch spannend, dass da in dem Film diesem, wie komme ich rüber, wie will ich rüberkommen, eine große Rolle spielt. Diese wunderbare Szene, wo der Vater sagt, ich habe das so geschnitten, es war viel lustiger. Und sie sagt, naja, aber ich sehe mich ja ganz anders. Und so, also wie will ich eigentlich gesehen werden, was dann später wiederum zu dem Konflikt führt, dass sie ein Idol aufbaut, dem sie gar nicht mehr gerecht werden kann. Das ist auch ein ganz wunderbares Gespräch, was ihr da hinbekommen habt. Der andere Vater ist eher so ein Gegenpol zu seiner Tochter, der sie auch herausfordert. Also der macht nicht einfach das, was die Tochter so will, sondern sagt auch, naja, es wäre schon gut, wenn du jetzt weißt, was du mal werden willst. Es ist ja so, wenn man 17 ist, alle erwarten, dass man jetzt weiß, was man nach dem Abitur machen will, aber wie soll man das wissen? Und sie sagt dann gerade heraus, ja, warum denn? Ich kann doch noch 3 Jahre Zeit haben und so. Ja, naja, so, naja, aber na. Das waren ja fast philosophische Gespräche. Ja, ich finde diesen Unterschied zwischen den beiden Eltern ganz spannend. Wobei, es ist eben tatsächlich auch ein Film irgendwie über das Aufwachsen in zwei unterschiedlichen Ländern, zwei unterschiedlichen Kontinenten, wo der Fokus auch anders auf Karriere, auf Finanzen gelegt wird. Wolltet ihr das auch miterzählen oder war das für euch im Ansatz schon absehbar, dass man auch erzählt, Amerika hat doch noch einen anderen Fokus in der Entwicklung einer Jugendlichen, als es in Deutschland ist?
Also ich glaube, das war jetzt gar nicht so unser primäres Interesse, aber es ist trotzdem was ich irgendwie spannend finde, dass das im Film irgendwie so jetzt gelandet ist. Also das kann man, glaube ich, gar nicht vermeiden, weil natürlich wachsen die beiden extrem unterschiedlich auf. Und ich finde, sie sind auch beide sehr irgendwie typisch amerikanisch und typisch deutsch. Bei Yara, die halt ihren Sport irgendwie so macht, aber irgendwie jetzt gar nicht so leistungsorientiert. Und das ist auch so was Typisches, was oft hier passiert, ne? So in Vereinssport, das kostet auch nicht viel. Und in den USA ist es alles ein bisschen anders organisiert. Und ich meine, es kostet auch wahnsinnig viel, diese ganzen Stunden im Gym und die Wettkämpfe und die Leos, also diese Anzüge und alles Mögliche. Und es muss erstmal finanziert werden. Und diese Idee, dass man auch einfach, ja, wie kann man sich finanzieren und so, das ist alles nochmal so ein bisschen anders als in Deutschland, weil zum Beispiel auch alleine die Ausbildung, also wenn man studieren möchte, ist in Deutschland ja quasi kostenlos bis auf die Semestergebühren und in den USA einfach kostet es halt oft mal dann so ein Jahr $60,000, ne? Das ist einfach was ganz anderes und da überlegt man sich natürlich viel früher, wie können unsere Kinder mal auch ein College finanzieren und da kommen viele eben auf die Idee auch über YouTube Geld zu verdienen, ne? Und das finde ich schon spannend, dass das auch im Film jetzt rüberkommt, so diese beiden unterschiedlichen Welten und Kulturen.
Ja, und der Sport ist für viele auch ein Einstieg ins College, weil bis ist man gut im Sport. In den amerikanischen Universitäten ist ja Sport so groß geschrieben, dass man dann auch leichter ein Stipendium kriegt. Das merkt man ganz,
auf jeden Fall, ja.
Ganz klar. Der Unterschied zwischen den beiden, Whitney ist unglaublich fokussiert. Sie will in die Nationalmannschaft gern, sie will in diesen Sportkurs rauskommen und sie möchte an dieses College mit einem Stipendium, was sie über den Sport bekommt.
Wie ganz, ganz viele in den USA. Das ist ein großer, großer Traum und ein ganz schön großer Druck natürlich auch, ne? Weil es da wirklich um was geht. Es geht um echt viel Geld auch, ne? Und dann auch um gesehen werden, weil bei den großen Colleges wird der Sport auch im Fernsehen übertragen und die Leute werden total berühmt auch, ne? Es ist einfach ein Riesending und diesen ganzen Druck, den hat Yara einfach noch nicht, wobei es dann interessant ist, dass der Vater trotzdem natürlich den Druck auch irgendwo macht und sagt, ja, du musst doch jetzt langsam mal wissen, was du werden willst und Yara einfach gerade versucht, überhaupt sich selber kennenzulernen und noch gar keinen Gedanken daran so verschwenden will und beziehungsweise das nicht besprechen möchte mit ihrem Vater. Das ist ja dann auch noch mal was anderes, ne?
Wie wolltet ihr das dann im Film erzählen? Ihr habt ja mitgekriegt, wie das bei Whitney läuft, wo sie hin will, was da alles so auf ihr lastet. Das ist ja fast ein Arbeitstag, den sie hat. Das ist ja kaum noch wie bei Yara, ich mache jetzt das, ich schüttel rum, ich habe ja einen Schnitt von 6 Stunden, schaue ich auf mein Handy irgendwelche Sachen an. Das wäre für Whitney undenkbar. Wie wolltet ihr das erzählen?
Also wir haben ja jetzt nicht so eine Sequenz, wo wir so zeigen, wie busy sie ist. Das könnten wir natürlich auch machen, ne? Aber oder findest du, wir haben so eine Sequenz?
Ihr habt Sequenzen drin, da muss ich mal sagen. Ihr habt eine Sequenz drin, wo sie zum Beispiel im Sportgymnasium oder was auch immer das ist, wo sie da in diesem Internat ist.
Das ist gar kein Internat, das ist einfach nur eine Turnhalle. Und sie muss halt in die Nähe, immer 2 Stunden von ihrem eigentlichen Zuhause, hat sie noch so eine kleine Wohnung, wo sie halt wohnen muss unter der Woche. Ja.
Da muss sie eine Übung ständig wiederholen. Mhm. Und immer, und das ist eine, die tut mir schon beim Zugucken unglaublich weh. Mhm. Und die Trainerin sagt dann, je stärker ihr werdet, umso besser könnt ihr dann auch konkurrieren. Mhm. Das habt ihr drin.
Dieser Alltag in der Turnhalle, den wollten wir schon auf jeden Fall zeigen als das, was es ist, nämlich hartes Training. Also mit wirklich Leistungsdruck und extremer Anstrengung. Also die leisten da ja Wahnsinniges. Aber die sind auch eben, also die Turnerinnen dort in dieser Gruppe sind eben auch alle ziemlich gut. Und die werden auch alle, oder zumindest fast alle, am College turnen. Und einige davon sind auch, sind einfach wahnsinnig gut. Und das wollten wir schon zeigen, natürlich, diesen krassen Trainingsalltag. Ja. Aber das war auch nicht schwer, weil das haben wir wirklich jeden Tag so gesehen. Wir hätten 10.000 Szenen da reinschneiden können. Also mussten wir nicht groß suchen, da mussten wir uns einfach reduzieren. Aber ich finde, das kommt ja wirklich durch diese eine Szene allein schon echt eindrücklich rüber, wie die sich da anstrengen und was die da leisten. Und ich finde aber auch, es wird auch gezeigt, wie das auch so von den Trainern dann geführt wird, ne, und aufgefangen wird. Ich fand das eine ganz tolle Szene eigentlich, wie sie motiviert hat irgendwie. Und am Ende ist es ja auch was die Mädchen auch irgendwie selber entscheiden, dass sie das machen wollen, ne? Auch wenn sie dann natürlich zweifeln und Verletzungen haben und all das. Aber es ist ja auch eine, es macht denen ja schon auch einfach Spaß, ne? Glaubt man manchmal nicht, wenn man das sieht.
Sie beschreibt das ja in einem Moment, wie das für sie ist, wenn sie da fliegt, ja, und wenn sie nur die Lichter sieht. Und dann muss sie die Stange finden und diesmal dort und mal dort. Und das ist so einer der schönsten Momente. Ich glaube das sofort, ja, im Sport, ne? Ja. Dass das also so auch einen Suchtcharakter hat. Mhm. Ihr habt eine andere Seite von ihr ja zeigen können über die Musik. Da war ich fasziniert, was sie für Texte schreibt, wie tiefsinnig die schon sind für ihr Alter und wie dunkel auch. Mhm. Und sie äußert sich ja auch dazu, ihr habt sie dazu gefragt.
Ja, ja, genau.
War das von Anfang an klar für euch, dass das ins Musikkonzept mit eingeht?
Ja, das war eigentlich total klar, weil allein schon, als sie da mit 13 Jahren vor uns saß, das haben wir jetzt gar nicht im Film, aber da hat sie auch schon ihr allererstes Lied uns vorgespielt und dann spätestens mit 14, als sie Disappear, den Song im Studio aufgenommen hat und wir das filmen durften, das spätestens da war dann klar, das wird eine ganz, ganz wichtige Ebene und das ist so ein bisschen wie, auch fast schon wie so ihr Unterbewusstsein oder sowas, was nochmal so zu, ja, was so spürbar dann wird und was wir miterzählen können. Und natürlich bleibt es immer so ein bisschen im Wagen, ist es jetzt nur was ausgedachtet oder betrifft es sie wirklich? Und das darf dann auch, darf auch jeder für sich selber dann entscheiden irgendwo. Aber die Verbindung, die wir jetzt so gemacht haben und die Interpretation, die wir quasi so ein bisschen durch den Schnitt gemacht haben, was die Texte angeht und was das mit ihr zu tun hat, die hat Whitney ja so auch gesehen und auch so quasi, ja, abgenommen quasi, ne? Und deswegen, manchmal sind es ja dann auch, also wie bei Filmen auch, da stecken ja dann auch die Themen von uns drin, ne? Und bei ihren Songs stecken auch ganz viele Themen von ihr persönlich drin. Und manchmal kommen die viel schneller ans Tageslicht in Songs als in den eigenen Gedanken. So. Und auch diesen Prozess, finde ich, sieht man im Film, was ich total schön finde, dass sie das so geteilt hat. Weil am Anfang sagt sie noch, ja, ich weiß eigentlich gar nicht, sogar mitten im Interview überlegt sie noch, ja, Moment mal, vielleicht gibt es diese Seite in mir und ich kenne sie einfach noch nicht. Und dann 2 Jahre später, da sagt sie ganz deutlich, ja, sie ist zwar immer happy und glücklich auf den Bildern und so in der Öffentlichkeit, aber sie ist auch ziemlich oft ziemlich traurig so. Und das hat sie früher noch gar nicht so aussprechen können, aber in ihren Texten war das schon da irgendwie.
Ihr habt aber ein Lied dann auch für sie arrangiert.
Nee, das hat sie alles selber komponiert. Also alles, was sie singt, ist selber von ihr geschrieben. Und das, was man sieht am Ende, meinst du Older ganz am Ende? Genau, das ist also ich bin da wirklich immer noch so baff irgendwie, dass die das geschafft hat. Also wir haben dann tatsächlich gefragt, also wir wollten schon auch während dem Dreh haben wir gemerkt, okay, wir wollen den Film wahrscheinlich enden mit etwas, was sie so für sich macht irgendwie. Und in den Songs kann sie einfach ihre Emotionen ausdrücken. Das haben wir irgendwann gemerkt. So. Und damit wollten wir wirklich den Film damit enden, wie sie einen Song schreibt. Und dann haben wir, weil das macht sie tagtäglich so, ne? Und da sind wir bloß halt meistens nicht dabei. Und dann habe ich ihr das irgendwie so gesagt, Whitney, was hältst du denn davon, wenn wir mal filmen, wie du, also wenn du so tust, als würdest du einen Song schreiben. Ich hätte niemals gedacht, dass sie dann das wirklich macht. Also sie hat dann, es war ganz witzig, sie meinte so, ja, ich kann ja einfach einen schreiben, dann müssen wir nicht so tun. Und ich war natürlich, mein Herz ging auf, meine Augen leuchteten und meinte, ja klar, wenn du dir das zutraust, natürlich, gerne, lass uns das machen. Und dann haben wir ja kurz noch darüber gesprochen, welches Thema es sein könnte, weil sie dann auch irgendwie so ein bisschen Ideen brauchte. Und dann haben wir, glaube ich, auch, ich habe auch noch mit Yamin gesprochen und wir waren ja auch immer, das Autorenteam war ja immer vor Ort irgendwie als Regie, Kamera und Ton. Und dann war uns klar, ja, so das Erwachsenwerden eigentlich an sich und das Älterwerden ist eigentlich ein gutes Thema, weil sie auch immer gesagt hat, dass sie das hasst, ein Jahr älter zu werden. So, das mag sie immer nicht, weil sie schon auch Angst davor hat. Und dann war nun mal ihr 16. Geburtstag und dann dachten wir, okay, gut, schreib doch was über das Älterwerden. Das war das Einzige, was wir reingegeben haben. Und damals, ja, okay, gut, hat sich hingesetzt und vor unseren Augen, vor der laufenden Kamera Older komponiert, was ich wirklich, wirklich liebe. Also ich finde den Song so gelungen und so schön und berührend. Ja, wir waren wirklich fasziniert. Dann waren wir mal ganz kurz draußen, um ein bisschen Raum zu geben und kamen zurück und dann war der auch schon fast fertig und sie wollte es ihrem Vater vorspielen. Das war auch nicht geplant und also, ja, hätte ich nie gedacht, dass wir wirklich eine echte Songwriting-Szene einfangen können. Irgendwie.
Aber es kommen ja dann noch Instrumente dazu im Abspann.
Genau, später haben wir dann im Abspann haben wir das Lied dann quasi nochmal groß produziert, aufgenommen. Also am Anfang ist es quasi echt aus der Situation und dann haben wir in der Postproduktion, als sie, da kam sie nochmal nach Deutschland, weil eben mir das so wichtig war, dass sie den Film mit uns zusammen im Schneiderraum sieht, bevor er wirklich fertig ist, damit sie ihr okay geben kann. Und in dem Zusammenhang haben wir dann nochmal eine Session mit unserem Filmmusiker von Hundreds, Philipp Milner, gemacht und den Song nochmal in seinem Studio aufgenommen. Er hat den nochmal produziert und der landete dann quasi so im Abspann. Also ab dem Moment, wo es klar ist, der Film hört auf und der Abspann beginnt dann auch der Soundtrack von ihrem Song. Ja.
Ist toll, das kennt man eigentlich nur aus dem Spielfilm, ja, was sich für euch hier ergeben hat, weil das kann so, man ja, ja normalerweise nur schreiben.
Eben, ich war so froh, also das war wirklich ein Geschenk. Das ist so schön im Dokumentarfilm, manchmal kriegt man einfach Geschenke.
Nochmal ganz kurz zurück zu den beiden Vätern. Ich konnte aus dem Film nicht ersehen, was die sonst so machen, also was die vom Beruf sind. Das ist ja für eine Familie nicht ganz unwichtig. Wir kriegen zwar familiäre Situationen mit, die Scheidung zum Beispiel von Whitneys Eltern. Warum war euch das nicht wichtig zu erzählen, was die Eltern beruflich sind, dass man ein bisschen mehr Hinterland hat und die auch noch als Menschen stärker kennenlernt?
Es hat sich einfach nicht ergeben so richtig. Also wir haben natürlich darüber gesprochen mit den Eltern im Interview, aber so ein Interview dann reinzuschneiden, das ist ja dann auch immer so eine Entscheidung. Und es hat sich nicht organisch ergeben, jetzt ein Interview reinzuschneiden, wo die Eltern über ihren Beruf reden. Es wäre schön gewesen, wenn es eine Szene gegeben hätte, in der irgendwas Wichtiges über die Protagonistinnen erzählt worden wäre, wo dann im Hintergrund der Vater sagt, dass er zur Arbeit muss oder was weiß ich was, aber und man hätte es mitbekommen. Also ich hätte es auch schön gefunden, wenn man ein bisschen mehr mitbekommen hätte in den Szenen. Aber das ist natürlich bei einem Dokumentarfilm nicht immer möglich, diese Szenen zu bekommen. Und man redet ja dann auch im Alltag oft nicht über die Berufe, ne? Also man sagt ja nicht am Küchentisch, ich gehe jetzt mal zu meiner Arbeit und das ist übrigens ein Büro. Deswegen, es kam einfach nicht auf. Wir hätten es nur als Interview irgendwie reinnehmen können und das war uns dann nicht wichtig genug irgendwie.
Bei einer Langzeitdokumentation passieren viele Entwicklungen, gerade in dem Alter. Was waren denn für euch so die größten Überraschungen?
Also eine Überraschung war auf jeden Fall das Outing von Yara. Also, dass sie auf Frauen steht, das wussten wir vorher nicht. Das war jetzt eine neue Information, die, was heißt überraschen? Natürlich ist es heutzutage immer noch so, dass man erstmal oft noch davon ausgeht, dass die Menschen hetero sind irgendwie, aber wobei es auch irgendwie schon so war, dass ich bei Yara auch manchmal mit dem Gedanken gespielt habe, ob sie vielleicht einfach so gar nicht an Jungs interessiert ist, weil sie das nie so erwähnt hat. Und immer, wenn ich mal so das Thema angesprochen habe, kam da kein Interesse. Und ich habe das dann aber auch immer so formuliert, ob sie, also ich habe schon auch versucht, offen zu formulieren und eben nicht immer wieder diese Falle zu tappen, zu sagen, ja, findest du Jungs süß oder keine Ahnung, sondern warst du schon mal verliebt oder gibt es jemanden, den du magst oder die du magst, und habe das offen formuliert. Und und irgendwann hat sie am Telefon mir eben erzählt, dass sie sich verliebt hat in ein Mädchen. Und dann haben wir halt auch lange darüber gesprochen, ob wir es im Film erzählen wollen. Und es war ihr aber schon ziemlich schnell klar, dass sie das gerne erzählen möchte. Wie konkret war dann ein langer Aushandlungsprozess, aber da stand im Vordergrund, dass sie sich damit wohlfühlt, also an immer 100% an erster Stelle, gerade bei so einem Thema. Und ja, also das war schon auf jeden Fall eine Überraschung, mit die wir jetzt nicht im Film im Konzept drin hatten als Thema und was jetzt schon ja einfach ein Thema geworden ist irgendwie. Deswegen fällt mir das als erstes ein. Ansonsten gibt es ja ständig Überraschungen, aber irgendwie waren auch viele Sachen ja schon angelegt. Also durch die Auswahl der beiden Mädchen wussten wir ja schon einfach ganz viele Dinge, ne, was so Themen werden könnten. Und der Druck, das war klar, dass das ein Thema werden wird bei Whitney. Die Musik, der Leistungssport, das waren alles Themen, die ganz deutlich waren. Deswegen, ja, also so dieses Coming Out war auf jeden Fall ein Thema, was wir so gar nicht auf dem Schirm hatten, dass das mal in unserem Film landen könnte, und wo ich aber sehr dankbar bin, dass sie das mit uns teilen wollte.
Da habe ich eine Frage zu Whitney. Die ist ja auch in dem Alter, wo man sich verliebt, das erste Mal, zweite Mal, dritte Mal. Bei ihr habe ich dieses Thema gar nicht entdeckt. Hat sich das nicht ergeben? Wollte sie das nicht im Film drin haben? Habt ihr das nicht fragen können? Was war da?
Doch, da haben wir auch drüber gesprochen. Redet sie auch total offen drüber. Es ist einfach nur so, dass durch Whitneys Leben, also sie ist hetero, also zumindest sagt sie das von sich selber bisher noch. Und also ich weiß nichts anderes quasi. Ne? Und sie trifft einfach kaum Jungs. Also das ist einfach, sie ist in diesem Gym mit diesen Mädels und ihren Freundinnen und geht nicht zur normalen Schule. Sie macht Homeschooling und sie sagt dann immer so, ja, wie soll ich einen Boyfriend bekommen, wenn ich nirgendwo jemanden kennenlerne? So, ihre Welt ist dann doch irgendwo auch wieder sehr klein. Ne? Also ihre soziale Welt zumindest. Also von daher hat sie sich noch nie verliebt. Nee, bisher. Also.
Und als Gespräch wolltet ihr das nicht im Film drin haben?
Haben wir auch ein paar Mal probiert, aber es war dann irgendwie nicht so interessant einfach irgendwie. Nee. Aber klar, dass so das erste Mal verlieben, dass das, es war schon immer so ein Wunsch, dass das auch im Film irgendwie vorkommt, bei so einem Coming-of-Age-Film. Und das hat ja dann Yara übernommen quasi, diese Rolle oder dieses Thema. Insofern war das jetzt auch nicht so eine Überraschung, dass irgendwer sich verliebt, aber dass es halt ein Mädchen ist, war eine Überraschung. Nee, und bei Whitney, da haben wir drüber gesprochen, aber ja. Wenn es da dann nicht so viel zu sagen gibt, dann ist es halt auch nicht so relevant.
Hattet ihr den Gedanken, die beiden noch während der Dreharbeiten sich treffen zu lassen?
Nee, das haben wir nie wirklich gedacht. Also jetzt vor allem so in Person sich treffen zu lassen, kam nie in Frage, weil das einfach super künstlich gewesen wäre. Und das hätte jetzt einfach, ich kann mir keinen Weg vorstellen, in dem das eine gute Idee gewesen wäre, aber wir haben drüber nachgedacht, ob wir die zumindest dann per Videocall oder sowas sich treffen lassen. Also so eine ganze Reise zu organisieren und zu filmen, das wäre, glaube ich, ein bisschen komisch gewesen. Da mit dem Video haben wir drüber nachgedacht. Wir haben auch mal was aufgenommen, wo wir ganz, ganz am Ende haben wir erst aufgelöst, wer dieser Fan ist. Weil wir wollten während dem Dreh eben die Beziehung nicht künstlich verändern. Und deswegen wusste Whitney nicht, wer von ihren Fans eben eigentlich im Film landet. Und dann haben wir das so am Ende der Dreharbeiten mit Yara irgendwann aufgelöst und dann hat Whitney ihr eine Überraschungs-Video-Message geschickt und das haben wir gefilmt und es war auch super, super süß. Yara hat sich tierisch gefreut, von ihrem Idol eine Nachricht zu bekommen an sie. Und es ist aber dann auch nicht im Film gelandet, weil es einfach dann auch nicht so die Geschichte auf interessante Weise fortführt. Uns hat es dann gereicht, dass wir am Ende dieses Foto noch einblenden, dass sie sich dann in der Postproduktion getroffen haben. Und dann kann man ja auch im Internet deren Beziehung erleben, wie sie weitergelebt, also wie sie jetzt weiterlebt irgendwie auf den Festivals und so weiter. Ja, irgendwie das Ende war dann einfach so eindeutig für uns, dass sich Yara eben auch von ihrem Fan-Account verabschiedet. Und es hat einfach die Geschichte nicht wirklich gut vorangebracht, dass die jetzt nochmal eine Nachricht bekommt von Whitney. Irgendwie hat es nicht gepasst einfach.
Yara macht eine enorme Entwicklung durch. Sie wird selbstbewusster, emanzipiert sich, hat ihr Coming Out, steht dazu, trennt sich von ihrem Account am Ende. Die Entwicklung von Whitney läuft eigentlich geradlinig. Sie will von Anfang an dasselbe, was sie am Ende auch noch will. Ihr habt allerdings eine sehr schöne Zweifel mit reingebracht. Gerade dieses Interview, wo sie sagt, ich weiß gar nicht, ob ich das erfüllen kann, wie die Leute mich sehen. Ich bin irgendwie bei denen so und ich bin in Wirklichkeit so. Ist so ein Moment zum Beispiel. Oder auch, ich finde das auch sehr schön, wo sie sagt, wenn ich jetzt kein Stipendium für ein College kriege, dann ist das so. Ich habe alles getan, was ich konnte dafür. Man kann auch dann eben auch nicht gewinnen oder es eben nicht bekommen. Das finde ich sehr schön. Ihr lasst offen, ob sie das Stipendium bekommen hat. Warum ja. Das?
Ja, es ist halt, es ist ein bisschen schwierig, weil sie, also wir wussten zu dem Zeitpunkt, wo wir mit ihr gedreht haben, noch nicht, weil der ganze Recruiting-Prozess erst nach Drehende mit ihr losgegangen ist und wir hätten es dann nur einblenden können als Texttafel. Haben wir auch ganz lange überlegt, ob wir das irgendwie noch die Informationen so nachschieben, aber das hat dann nicht so richtig funktioniert, weil wir das dann, ich finde, man muss es dann auf beiden Seiten machen, auch auf Yaras Seite, so wie ist es weitergegangen. Und das hat dann aber auch nicht so gut funktioniert, weil es jetzt nicht so diese eine Info gibt, wie bei Whitney, wie es weitergegangen ist. Deswegen haben wir uns am Ende dafür entschieden, das einfach wegzulassen. Und die Leute, die das wissen wollen, müssen einfach googeln. Und wir haben dann eher uns auf die Beziehung eben wieder fokussiert in diesen Endtexttafeln, dass die sich dann eben getroffen haben. Und weil das ja schon auch einfach unser Fokus auch irgendwie war. Genau, wir haben es einfach diesen Recruiting-Prozess nicht drehen können, weil der zeitlich nicht mit unserem Dreh zusammenfiel. Und der war ja, wie ich schon erzählt habe, einfach sehr zeitlich begrenzt und wir konnten nicht wiederkommen. Und deswegen war das einfach nicht mehr Thema des Films. Also es konnte aus diesen Gründen nicht Thema des Films mehr werden, ob sie es dann schafft oder nicht. Ja, ich kann es natürlich auflösen, wenn du möchtest.
Gerne.
Also, es ist ein bisschen tricky, weil sie hat kein richtiges Stipendium bekommen, leider. Aber einfach aufgrund von ihren tausenden OPs. Und sie war ja eigentlich früher wirklich eine große Hoffnung auch irgendwie. Aber so ein normales Stipendium hat sie nicht bekommen. Aber sie ist trotzdem Teil von einem extrem guten Tonteam geworden. Das nennt sich dann Walk on Spot, wo man eben Teil des Teams ist, was auch eine große Ehre ist, aber keins dieser begehrten Stipendium bekommt. Und ja, aber das College kann sie sich ja dann auch wieder durch YouTube finanzieren. Also von daher funktioniert es für sie und sie hat trotzdem dann wahrscheinlich eine super schöne College-Sporterfahrung als Teil von Alabama. Wie heißt das? University of Alabama, genau. Da wird sie turnen und die sind unter den Top 10 gerade der Colleges, was das Ton angeht. Und deswegen freut sie sich da total. Also das ist schon auch eine Ehre, ne? Das kriegt jetzt nicht jeder. Aber das ihr großes, großes Ziel, dieses Stipendium, hat sie leider nicht erreicht. Und das merkt man, finde ich, auch schon im Interview, dass sie das so ein bisschen spürt. Also als der Prozess noch nicht fertig war, hat sie schon auch so ein bisschen gemerkt, okay, sie hat wirklich alles gegeben, aber manche Dinge liegen einfach nicht mehr so in ihrer Hand.
Es gibt einen Bruch in ihrem geradlinigen Weg. Das ist, als sie die zweite Ellenbogenoperation hat. Und dann irre schwer war das für sie, wiederzukommen. Nun war da auch noch Corona und die anderen mussten auch erstmal wiederkommen. Ich fand es bemerkenswert, dass sie, die so zielstrebig ist, sagt, nochmal so eine OP, dann steige ich aus. Das sagt der Vater nicht, erstaunlicherweise. Das ist etwas, was mich immer so ein bisschen verwundert hat, dass die Eltern da so passiv sind, während die Eltern von Yara, die hätten dann schon längst gesagt, pass mal auf, du hörst jetzt mal auf mit deiner Gymnastik. Ja, du hörst einfach auf, hätten die gesagt. Die Eltern dort nicht. Ja, das ist irgendwie bemerkenswert. Das kann man auch erstmal nur so hinnehmen. Die lieben ihre Tochter, das ist keine Frage. Alle anderen Jugendlichen wären blass geworden, wenn sie diese Bilder sehen von dem Toyota, den sie zum 16. Geburtstag geschenkt bekommt und damit durch die Gegend fährt. Ich hatte noch eine Frage zur Lichtgestaltung. Was war denn euer Konzept? Du arbeitest ja mit der Lydia wieder zusammen seit vielen Jahren. War von Anfang an klar, dass ihr möglichst Originallicht nehmt? Es gibt aber Szenen mit so blauem Licht, habe ich gesehen, in den Zimmern von den Mädchen. Was war euer Konzept?
Ja, also wir haben immer versucht, die Situationen, in denen wir waren, also in den Häusern viel bei Whitney, so zu gestalten, dass sie eben schön aussehen quasi. Was heißt schön aussehen? Das ist ja auch Geschmackssache. Aber Lydia hat schon immer versucht mit den, wir hatten kein Licht vor Ort. Wir konnten nichts bauen quasi. Also wir haben nur natürliches Licht benutzt und dann auch die Lampen, die vorhanden waren, eben aus- und angemacht, sodass es für Lydia gepasst hat irgendwie. Und deswegen so viel, da müsste sie jetzt irgendwie zu sprechen. Ich kann dir gar nicht so viel dazu sagen, außer dass es für Lydia immer wichtig war, natürliches Licht zu benutzen. Und mit diesen Farben, die du angesprochen hast, die waren auch nicht von uns, sondern es waren von den Mädchen selber. Die haben witzigerweise beide so LEDs in ihren Zimmern. Das scheint so ein Trend zu sein, offensichtlich. Oder Yara hat sich's abgeschafft bei Whitney, ich weiß es nicht genau. Aber als wir die dann gesehen haben, haben wir gewusst, okay, wir müssen damit was machen. Aber unser Ansatz auch schon im Konzept und also von daher war es schon auch Konzept, war schon auch dieses, dieses irgendwie poppige, knallige Teenager, die Teenager-Welt irgendwie zu zeigen. Und dazu gehörten auch schon in unserem Moodboard irgendwie auch mal so knallige, poppige Farben irgendwie, ne? Also als Bruch auch irgendwie. Natürlich nicht die ganze Zeit, aber das haben wir uns schon gewünscht und das hat dieses LED-Licht in den Zimmern der Mädchen uns ermöglicht, damit irgendwas zu machen und auch so ein bisschen so eine Verbindung auch irgendwo zu schaffen zwischen den beiden. Ja. Und irgendwie finde ich, das ist immer so ein bisschen, dieses LED-Licht, das schafft immer so eine Atmosphäre, die so ein bisschen außerhalb von der realen Welt ist. Und die Szene, die wir dann daraus geschnitten haben bei Whitney, ist ja auch eine, die sich eher so in der Traumwelt abspielt und wo sie viel erzählt von ihren diesen Halluzinationen, die sie nachts manchmal hat und immer so eine Mischung aus Traum und Wirklichkeit. Und da merkt man aber ganz viel von ihren Konflikten, ihren Inneren. Und da hat sich einfach diese Lichtsituation total angeboten, ja.
Langzeitdokumentationen haben den Nachteil, dass man im Schnitt dann vom Material quasi erschlagen wird. Mhm. Wie seid ihr damit umgegangen, um irgendwie die Geschichte rauszufiltern, die von eurer Sicht aus am besten erzählt wird über diese beiden jungen Damen?
Ja, wir hatten tatsächlich sehr, sehr lange Schnittzeit. Wir haben ein halbes Jahr geschnitten. Insgesamt über Monate verteilt, also auch zwischen den Drehblöcken und so. Und als allererstes hat sich Yamin das Material angeschaut. Wir haben zusammen gesichtet, das Rohmaterial haben wir alles zusammen gesichtet. Und dann hat er erstmal die Szenen, die ihm so ins Auge gesprungen sind, quasi als Szenen geschnitten. Also wir sind quasi von Szenen ausgegangen. Und weil wir auch am Anfang natürlich noch nicht wussten, was wir in 2 Jahren dann für Material haben werden, mussten wir erstmal gucken, was gibt das jetzige Material her, was für interessante Szenen kann man daraus schneiden. Und daraus bilden sich ja dann auch, ist ja quasi wie so ein Drehbuch oder Teil von einem Schreibprozess. Wenn wir uns die Szenen anschauen, dann, dann wussten wir auch, okay, was sind da eigentlich wirklich für Themen irgendwie und wo können wir weitergehen und was steckt wirklich im Material, was steckt nur in den Gesprächen, die wir außerhalb von der Kamera nicht gedreht haben, sondern geführt haben. Und was ist wirklich Material? Und da war Yami natürlich eine gute Person für, um zu gucken, was ist da und wo wollen wir noch weitergehen. Und deswegen sind wir von Szenen erstmal ausgegangen und dann haben wir das wirklich bis zum Ende durchgeführt und hatten am Ende einfach eine Sammlung von unseren Kernszenen irgendwie und haben die dann besprochen und davon Fotos ausgedruckt und wirklich auf den Tisch gelegt und geguckt, was für Geschichten stecken da drin und wie könnte so eine Dramaturgie aussehen, also welche Entwicklung könnten die Mädchen durchlaufen und wie könnten wir sie zusammen verbinden und haben aber trotzdem immer so, das Kernstück von diesem Prozess waren immer Szenen schneiden. Und erst später, als wir dann das Grundgerüst hatten, das Dramaturgische, konnten wir wieder ins Gesamtmaterial schauen und gucken, wo wir was gebrauchen können für die Momente dazwischen quasi oder ob da noch irgendwas deutlicher wird, was wir bisher noch gar nicht so gesehen haben. Und also genau, ich glaube, das kann man ungefähr so beschreiben.
Ich finde es bemerkenswert, dass ihr unter 1,5 Stunden geblieben seid. Also die Tendenz geht ja gerade bei Langzeitdokumentationen, dass es dann eben 3 Stunden sind, was auch spannend sein kann, wie wir gesehen haben an dem Dokumentarfilm da in dem Klassenzimmer mit dem Lehrer.
Herr Bachmann und seine Klasse.
Ja, Herr Bachmann und seine Klasse. Aber ihr habt es geschafft, Warum war euch das so wichtig, in der Zeit zu bleiben?
Generell ist es natürlich so, dass dadurch, also manche schneiden ja auch selber, manche Regisseurinnen und Regisseure, und das war jetzt bei uns zum Beispiel einfach schon mal nicht so, und das sorgt auch schon erstmal, also das allein das, diese Rollenaufteilung sorgt dafür, dass man ein bisschen kritischer, glaube ich, mit dem Material ist, und das war so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass ich persönlich schon auch, glaube ich, so drauf bin, dass ich dann auch immer schon auch hinterfrage, okay, was erzählt es jetzt wirklich? Und nicht einfach nur dran hänge, weil ich diesen Moment so toll fand. So, auch wenn es mir schwerfällt. Es gab schon echt Momente, wo ich dachte, das können wir doch nicht rausschneiden. Es war so eine tolle Situation oder so ein tolles Gespräch oder so. Und manchmal hatte ich auch so diesen Drang, so ganze Gespräche, die dann 30 Minuten gingen, so quasi am Stück drin zu lassen. Also das hat man ja manchmal, weil man so merkt, es entwickelt sich und man kommt zum Kern und ist so toll und so. Aber natürlich am Ende reicht es vielleicht im Film, wenn man da nur diesen, den Kernmoment auch von drin hat irgendwie, ne? Und um zu erzählen, was man erzählen möchte. Und da bin ich immer sehr streng mit mir selber gewesen und habe mich auch dann immer hinterfragt. Und das hat es Yamin natürlich leichter gemacht, auch ja, einfach konkret zu bleiben. Also wir haben uns immer wieder gefragt, okay, was erzählt jetzt diese Sequenz konkret für unsere Geschichte? Oder haben wir das vielleicht schon erzählt? Weil am Ende glaube ich schon, dass es, ich mag kürzere Filme. Ich mag es schon, wenn man irgendwie unter 90 Minuten einen Film anschauen kann, weil ich persönlich einfach dann irgendwann auch nicht mehr gucken kann. Also es ist so mein persönlicher Geschmack irgendwie. Und dadurch, dass der Film auch für junge Menschen ist und für Kinder und Jugendliche, dachte ich erst recht, dass soll schon auch zugänglich sein irgendwie, und da haben wir uns dann schon auch immer ein bisschen dazu angehalten zu überlegen, was erzählt es jetzt genau? Brauchen wir das wirklich?
Du hast nun sehr viele Dinge probiert, ein No-Budget-Film, Spielfilm, hast im Fernsehen gearbeitet für Jugendliche, du hast eine quasi Blockbuster-Produktion mitbetreut. Du hast jetzt diesen Langzeitdokumentarfilm mit der Riesenherausforderung bewältigt. Wo geht's für dich weiter? Wo willst du hin?
Also ich mache quasi erstmal einen Ausflug in andere Sphären, beziehungsweise versuche, das Filmemachen zu kombinieren mit anderen beruflichen Dingen. Genau, also das heißt nicht, dass ich quasi aufhöre, sondern es kommt etwas dazu und ich versuche, beides zu machen. Das wird eine riesen Herausforderung, aber ich will das unbedingt machen, weil mich auch einfach sehr viele Dinge im Leben interessieren. Und wie man vielleicht schon in meinen Filmen merkt, mag ich einfach generell die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Und das führt sich jetzt quasi auch in anderen Bereichen fort. Also ich habe jetzt angefangen, ich habe mich jetzt so eine Ausbildung zu machen als ehrenamtliche Beraterin für Kinder und Jugendliche. Der genaue Bereich, das genaue Projekt, das will ich gar nicht so genau sagen, weil das geht auch, hat viel mit Anonymität zu tun, und damit sich die Kinder und Jugendlichen weiterhin trauen, sich dort zu melden, ist es wichtig, dass ich das nicht sage, wo ich da genau arbeite. Aber das hat mir total Spaß gemacht, und ich habe ja auch Erziehungswissenschaften studiert, auch aus einem Grund, weil mich das Thema schon interessiert hat, auch aus der Nicht-Film-Perspektive. Und gerade der Dokumentarfilm hat mir auch wieder gezeigt, wie gerne ich einfach auch mit jungen Menschen spreche und über deren Lebenswelten was lerne. So. Und das kann man ja auch anders machen. Das muss man nicht immer im Film machen. Und ich will das, glaube ich, schon auch manchmal nicht im Rahmen von einem Filmprojekt machen, weil es dann natürlich noch mal freier ist. Also bei einem Dokumentarfilm, wenn man mit Jugendlichen dann spricht, weiß man immer, da muss am Ende ein Film bei rauskommen. Und das hat auch immer so eine, so schön das ist, hat es auch manchmal einfach so Grenzen. So dann. Und tatsächlich fange ich nächstes Jahr an, eine Ausbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeutin zu machen. Also eine richtige Approbationsausbildung, sodass ich dann wirklich daran arbeiten kann, wenn ich möchte. Und ich habe aber auch weiterhin Stoffe in Bearbeitung für Filmprojekte, für eigene Filmprojekte. Und ich möchte mich dann, was das Filmemachen angeht, mehr auf eigene Sachen wieder konzentrieren und nicht quasi damit Geld verdienen müssen, quasi soll ich nicht mein einziger Beruf sein, sondern ich möchte dann eher weniger machen in Zukunft und mehr Sachen, die dann so ein bisschen auch aus mir selber rauskommen und die so wirklich, ja, ich werde sicherlich auch andere Sachen machen, auch wieder Auftragsproduktionen hier und da, aber generell, ja, merke ich einfach, die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen macht mir Spaß, und ich glaube, ich möchte es gerne noch ein bisschen erweitern einfach und nicht nur auf Film so beschränken. Also was die Zukunft bringt, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, das ist alles super neu. Momentan arbeite ich auch vormittags in einem Kindergarten, weil da gerade was frei war von einer Freundin und da hatte ich einfach Lust drauf und das macht mir irre Spaß, da ja auch so diese Kinder zu beobachten und mitzuerleben. Das ist jetzt für ein paar Wochen. Also es ist alles sehr in Bewegung bei mir, aber grundlegend merke ich einfach, mit jungen Menschen zu arbeiten macht mir Spaß auf verschiedenen Ebenen, ja.
Julia, wo auch immer du mit Kindern und Jugendlichen arbeitest, ich wünsche dir ganz viel Kraft und Spaß dabei und drücke euch ganz fest die Daumen, dass One in a Million ins Kino kommt und dort auch viele Zuschauer findet. Danke für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank. Hat echt Spaß gemacht. Danke.